Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Und heute sind wir schon wieder im Entertainment-Bereich unterwegs. Co-Host von Episode 30 unseres kleinen Podcasts ist Philipp Schröder-Ringe, der unser Team Medien und Event leitet. Philipp war schon in Folge 8 einmal da und hat mit uns im September 2020 besprochen, wie das mit Events unter Corona rechtlich läuft. In diesem Sinne, welcome back, Philipp.
Hallo Martin, vielen Dank. Schön, dass wir mal wieder das Vergnügen haben.
Unser gemeinsamer Gast heute ist, surprise, auch aus dem Kreativ- und Kulturbereich. Gleich sprechen wir nämlich mit der Clubbesitzerin und Chefin der Berliner Clubkommission, Pamela Schobes. Bevor wir das machen, aber meine Eingangsfrage, lieber Philipp, was hast du denn auf dem Schreibtisch in Sachen Events?
Was ich auf dem Schreibtisch habe in Sachen Events, ist jetzt tatsächlich ein bisschen weniger geworden. Die Open-Air-Saison ist zu Ende. Die großen und kleinen Festivals, die wir betreut haben zwischen Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, sind gelaufen, zum Glück erfolgreich gelaufen.
Endlich mal wieder.
Ja, war ein schöner Festivalsommer in jedem Fall. Andere Mandantinnen hatten auch Glück, haben erfolgreiche Laufveranstaltungen durchgeführt. Unsere Schausteller konnten wieder rausgehen und ihre Feste feiern. Das war gut. Da gibt es jetzt noch ein paar Nacharbeiten zu der Saison. Zum Teil geht auch schon die Planung fürs neue Jahr wieder los.
Ich wollte fragen, ob ihr euch jetzt in den Urlaub begebt alle und wartet, bis die neue Saison ist oder ob da die Vorfristen etwas länger laufen.
Ja, wir haben schon ein bisschen Zeit, aber manche Sachen muss man direkt nacharbeiten. Gucken, waren sie dann vielleicht doch zu laut bei einzelnen Events. Dann haben wir auch noch Gerichtsverfahren tatsächlich, wenn mal etwas nicht so geklappt hatte. Ein paar OVI-Verfahren, aber auch länger dauernde Verfahren, wo es um die Nutzung von öffentlichen Plätzen geht. Und daneben das Daily Business, Verhandeln von Verträgen von Künstler über Sponsoring-Verträge und
alle möglichen Verträge. Was noch für Verträge?
Ach, alles. Also wirklich mit urheberrechtlichem Bezug. Dann bei uns im Team Medien Event natürlich auch Mietrecht und Baurecht inklusive Arbeitsrecht. KSK, GEMA kommt immer wieder auf. Der Winter ist auch eine gute Zeit, um die AGBs mal wieder anzupassen. Teilnahmebedingungen etc.
Gibt auch immer wieder Neuigkeiten, BGH entschieden, wie das ist mit Corona und Widerrufsrecht oder überhaupt Veranstaltungen im Vorverkauf und Widerrufsrecht. Kann mir vorstellen, dass ihr da auch Event-AGB immer mal anpassen müsst. Insgesamt ja ein buntes Programm, jetzt weiß ich, weil du ja jetzt zwar anderes Team, aber jetzt doch nicht ganz weit weg bist, dass du ja auch noch eine ganz besondere Branche als Mandant hast. Vielleicht sagst du da nochmal dem geneigten Berliner Publikum, was ihr da macht.
Ja, also da geht es wirklich darum, ein, würde schon fast sagen, auch Berliner Kulturgut ein bisschen zu unterstützen und unseren Spätis zu helfen, dass sie am Montag ihre Läden aufmachen dürfen oder ihre Gaststätten. Das ist ja so der Kniff, der auch zu Sonntagsöffnungen führt, und zwar den ganzen Tag. Da hatten wir mal ein Verfahren gewonnen vom OVG und haben seitdem also wirklich ständig neue Verfahren, weil sich es immer noch nicht rumgesprochen hat in den Ordnungsämtern, dass die in den Spätis betriebenen Gaststätten auch sonntags öffnen dürfen.
Ah, okay. Vielleicht sagst du noch einen Satz für die Nicht-BerlinerInnen, was Späti ist. Wie heißt es in München, der Späti? Wissen wir nicht.
Vielleicht Biergarten. ich glaube, in NRW sind es die Trinkhallen. Ja, der Späti zeichnet sich hier aus dadurch, dass er eigentlich rund um die Uhr geöffnet hat und man von der Pizza bis zum Bier, ganz wichtig, eigentlich alles bekommt.
Vor allem Bier, ja. Genau, so, in naher Zukunft, was steht bei dir an?
Wenn ich jetzt mal ganz nah in die Zukunft schaue, wir beschäftigen
Mittagessen.
Uns. Wenn das mal nicht ausfällt heute. Noch ein bisschen weiter. Nächste Woche freue ich mich sehr, ist die ITEC Law in Zürich. Da feiern wir Geburtstag dieser schönen Veranstaltungsserie. Also es ist ja eine
Wie sagt man das auf Deutsch?
Ja, weil das ist immer alles auf Englisch und
wir haben Englisch sprechen.
Mehrere Tage Vortrag. Ja, das kann man auch vielleicht später. Und wir beschäftigen uns ja auch viel mit dem Thema Plattform und da freue ich mich, dass wir da auch eine, jetzt kommt's auf Englisch, Table Discussion Round haben zu dem Thema, alles rund um Plattform im internationalen Kontext. Also das ist so das.
Dann aber IT-Law, ne? Und nicht Events. Das ist ja sozusagen auch noch dein.
Genau, das ist dann tatsächlich eher der Tech-Bezug. Genau, ja. Und ja, wo wir dabei sind, Martin, was steht bei dir so an Events?
Gott sei Dank auch einige, jetzt weniger Open Air und auch nicht in Zürich, aber immerhin Präsenz-Events. Also in der letzten Woche hatten wir hier den IT-Juristinnen-Tag von der Marlene Schreiber und der Kollege Nina Dirks aus Hamburg.
Da war aber die Hütte voll, oder?
Die Hütte war voll. Es gab nur zwei Kollegen, die sich getraut haben und sich bei IT-Juristinnen mit angesprochen gefühlt haben. Einer davon war unser Kollege Andreas. Also beim nächsten Mal auch die Männer an die ganz nach vorn. Und ich glaube, im nächsten Jahr wird es im Oktober in Hamburg stattfinden. Guckt mal auf die Website, da gibt es auch ein kleines Recap dazu. Dann haben wir in der übernächsten Woche am 25.10. den Datenschutztag von Herting und BVH bei uns im Hause. Auch da gibt es hoffentlich bald auf der Website Informationen dazu. Da gibt es natürlich schon, wenn ihr euch da ein Ticket sichern wollt. Kleines Thema, wo ich gerade erfahren habe, dass ich dort was zu beitragen darf. Endlich ist nämlich Bewegung in das Thema Drittstaatentransfer von personenbezogenen Daten gekommen. Wer jetzt wegen Pamela und der Clubkommission hier ist, wird damit nicht allzu viele Berührungspunkte haben. Aber es geht letztlich um die Übermittlung personenbezogener Daten in die USA.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, also das ist doch öfter ein Thema, als man denkt.
Stimmt.
Ja, also wie schnell sind die Daten beim Diensteanbieter in den USA? Was gibt's denn da Neues?
Naja, also du hast recht, es ist so. Ne? Also Tracking-Dienst, Google Analytics, E-Mail-Marketing, Mailchimp oder jede Cloud-Lösung, Amazon, da muss man auch gar nicht irgendwie groß irgendwelche technischen Details wissen oder haben und eine Salesforce einsetzen oder sonst wie, sondern auch kleine Anbieter, viele Website-Betreiber nutzen Dienste in den USA. Dazu muss man wissen, dass der Datentransfer außerhalb der Europäischen Union grundsätzlich verboten ist, es sei denn, es gibt irgendwie einen Beschluss der EU-Kommission, dass das also doch in Ordnung ist. Zum Beispiel in die Schweiz, nach Israel darf man Daten hin transferieren, aber USA ist erstmal grundsätzlich bisher ein unsicheres Drittland.
Warum unsicher? Also ich habe die USA bisher immer als ganz sicher erlebt.
Naja, da gehen die Meinungen auseinander. Manche fangen an, ihre Leute nicht mehr, ihre Kinder nicht mehr in die Highschool zu schicken in die USA. Aber das ist dann anders unsicher. Nee, aus Sicht des Datenschutzes wird es deshalb kritisch gesehen, weil US-Geheimdienste weitreichende Befugnisse haben, personenbezogene Daten einzusehen. Und als EU-Bürger hat man eben nicht die gleichen Rechte wie ein US-Bürger, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Deshalb ist es aus Sicht der EU schon immer problematisch gewesen, Daten in die USA zu übertragen. Dann gab es erst ein Safe Harbor-Abkommen, die Älteren werden sich erinnern. Und dann gab es, nachdem das gekippt worden ist, das sogenannte Privacy Shield. Und da hat aber der Europäische Gerichtshof auf eine Klage des Aktivisten Max Schrems im Sommer 2020 entschieden, dass dieses Privacy Shield nicht als Datentransfermechanismus taugt und letztlich dieses Instrument gekippt. Und plötzlich standen sehr viele Unternehmen mit illegalen Datentransfers da. Jetzt gibt es da so ein paar Workarounds. Die Datenschützer, die hier natürlich auch mit zuhören, kennen die SCCs oder die Standardvertragsklauseln. Und jetzt soll aber alles wieder ein bisschen einfacher werden.
Also statt individuell verhandelter Verträge gibt es jetzt wieder eine Lösung für alle, hoffentlich.
Ja, möglicherweise sogar tatsächlich für alle. Also schon im März hatten Joe Biden und Ursula von der Leyen in einer, jedenfalls vom Zeitpunkt her einigermaßen überraschenden Ankündigung verkündet, dass es also eine Art neues Privacy Shield geben würde, das sogenannte Transatlantic Data Privacy Framework.
Sorry, also jetzt sind
More fancy.
Ja, aber die knackigen Namen sind jetzt schon vergeben offensichtlich.
Stimmt,
oder?
Jetzt müssen wir länger und unhandlich. Und naja, wenn man das Bild fortsetzen will, der Teufel steckt natürlich da auch im Detail. Weil es wirklich darum geht, den EU-Bürgern dort eigene Rechte zu geben und der US-Präsident hat jetzt eine sogenannte Executive Order erlassen, wonach die EU-Bürger vor ein gesondertes Gericht gehen können, wenn sie ihre Rechte dort verletzt sehen. Bevor das jetzt wirklich bei Datentransfer hilft, muss jetzt die EU-Kommission noch eine sogenannte Adequacy Decision fällen, also eine Entscheidung, einen Beschluss letztlich darüber erlassen, einen sogenannten Angemessenheitsbeschluss, wonach die USA nur noch unter bestimmten Umständen ein sicheres oder nun dann doch eben unter bestimmten Umständen ein sicheres Drittland sind und der Datentransfer dorthin dann nicht mehr ganz so schlimm ist.
Okay.
So sieht's aus. Jetzt ist natürlich Das wäre tatsächlich ein großes Novum, weil es dann nicht mehr abhängig ist davon, dass sich die amerikanischen Unternehmen in irgendeine Liste eintragen, sondern das würde dann für alle Unternehmen gelten. Schon jetzt ist klar, dass das wohl nicht für alle Ewigkeit halten wird oder jedenfalls uncontested bleiben wird. Max Schrems hat schon angekündigt, gegen diesen neuen Angemessenheitsbeschluss, wenn er denn kommt, der wird erst im Dezember, frühestens, manche sagen auch März, erwartet, dagegen zu klagen. Gibt auch noch ein Anhörungsverfahren vorher, insofern bleibt es spannend. Es sieht aber so aus, dass das Unternehmen in Europa jedenfalls vorübergehend dann wieder eine belastbare Möglichkeit haben, Daten in die USA zu übermitteln. So viel vielleicht in aller Kürze zum neuen TADPF, dass ihr davon schon mal gehört
habt. Das ist eine schöne Abkürzung. Ja, ich bin gespannt, wenn wir wieder in 2 Jahren zusammensitzen, wie es dann aussieht.
Da haben wir auf jeden Fall Schrems 3 diskutieren über irgendein neues Framework, was dann irgendwie 28 Wörter hat und nicht mehr 2 oder 5.
Und nach diesem Ausflug in die Tiefen des Datenschutzrechts kommen wir jetzt zu unserem heutigen Hauptthema und zu unserem Interviewgast. Herzlich willkommen, Pamela Schobes.
Hallo, freut mich.
Schön, dass du da bist. Pamela, viel muss man, glaube ich, gar nicht sagen. Seit 25 Jahren bist du eine Institution des Berliner Nachtlebens. Ich glaube, 15 Jahre lang habt ihr das Icon betrieben. Mhm. Ich kann mich selbst an tolle Abende erinnern. Jan Delay an den Turntables hat sich eingebrannt.
Ach krass, du warst da.
Es war sagenhaft und es tropfte, glaube ich, am Ende von der Decke.
Ja, das ist das typische Icon-Bild. Es tropft von der Decke.
Ach ja, das war großartig und schöne Erinnerungen. Aber auch da hast du erste Erfahrungen, vielleicht auch nicht die ersten, aber jedenfalls wahrscheinlich prägende Erfahrungen sammeln können. Thema Gentrifizierung, Nachbarn und am Ende musste der Club dann ja leider schließen. Mhm. Aber du betreibst jetzt das Gretchen und bist daneben auch sehr aktiv politisch beziehungsweise für die Belange der Clubs in Berlin, bist Vorsitzende der Clubkommission. Zur Clubkommission, für die, die es nicht kennen, ein paar Zahlen und Fakten. 2001 gegründet, das ist ein Verein, das Netzwerk für Clubkultur der Welt. Ich glaube, es ist weltweit erste und aber auch die größte Vereinigung von Clubbetreibern und Veranstaltern. Und in Berlin habt ihr über 320 Mitglieder.
Mhm, das stimmt.
Kannst du uns einen Überblick geben, was macht die Clubkommission für die Clubs und die Kreativen? Was ist gerade auf dem Tisch? Was sind die Themen?
Also grundsätzlich sind wir sozusagen die Interessenvertretung der Berliner Clubs, der Veranstaltenden und auch für die Festivals. Das sind ganz viele unterschiedliche Sachen, die wir machen. Wir haben zum einen tatsächlich ein Beratungsangebot. Also wenn Clubs oder Veranstaltende irgendwelche Probleme haben oder sich irgendwie weiterbilden wollen, können die sich bei uns melden. Wir versuchen dann allen möglichen Sachen auszuhelfen. Aber im Wesentlichen sind wir so ein bisschen so das Bindeglied zwischen den Clubs und den Veranstaltern und den Festivals auf der einen Seite und Verwaltung, Behörden, Politik auf der anderen Seite. Also wir versuchen da zu vermitteln, zu übersetzen, aufzuklären. Am Ende nennt man es Lobbyismus, aber ist trotzdem eine gute Sache.
Auf jeden Fall die coolsten Lobbyisten, die mir jemals begegnet sind. Ja, also auch bei euren Veranstaltungen merkt man das ja. Was sind denn gerade die drängendsten Themen für die Clubs? Ich meine, es ist ja eine schwierige Zeit. Also ich denke auch, die Weltlage geht nicht an euch vorbei.
Ja, es ist tatsächlich wirklich krass gerade, weil man eigentlich gar nicht so ganz genau weiß, wo man anfangen soll. Also zum einen hängt uns natürlich die Corona-Krise in den Knochen und für uns ist die auch tatsächlich noch nicht vorbei. Also die Pandemie ist nicht vorbei und die Auswirkungen sind vor allem nicht vorbei. Wir sind tatsächlich ziemlich gut wirtschaftlich durch diese Krise gekommen, weil es entsprechende Förderprogramme gab. Ohne die hätten wir es auch nicht geschafft, weil wir fast 2 Jahre geschlossen waren. Wir haben jetzt wieder offen seit März. Das ist auf der einen Seite total gut, aber es ist halt so, dass nicht alles funktioniert. Also die großen, sehr bekannten Clubs, das funktioniert im Verhältnis, aber gerade so die kleineren oder die so ein bisschen nischiger unterwegs sind, die mehr auf Nachwuchs setzen und nicht so auf so ganz bekannte Namen, die strugglen ziemlich gerade, weil es einfach immer noch weniger Leute gibt anscheinend, die auch weggehen. Dann alle Live-Bühnen haben massive Probleme, weil wir seit März geöffnet sind und im Grunde alle unsere Veranstaltungen der letzten zweieinhalb Jahre ja jetzt quasi nachholen. Das heißt, wir haben ein extremes Überangebot an Konzertveranstaltungen.
Ja, das hat ja jeder mitgekriegt. Man wusste ja gar nicht, wo man hingehen soll.
Ja, und dann die meisten Leute sitzen auch noch auf so 10, 15, 20 Konzertkarten, die sie schon gekauft haben im Jahr 2019 oder Anfang 2020 oder auch in 2020, weil ja niemand von uns davon ausgegangen ist, dass das alles so lange dauert. Dann haben die Leute natürlich auch weniger Geld und gehen weniger aus. Also Stichwort Inflation, Putins Krieg. Also da kommt leider gerade extrem viel zusammen. Und deswegen ist die Lage halt für uns ehrlicherweise wirklich total schwierig. Und insbesondere, wenn man auf das Jahr 2023 guckt, wird uns echt ein bisschen übel, weil wir halt nicht wissen, wie wir das wirtschaftlich stemmen sollen am Ende. Weil auch für uns ist es natürlich, also wir merken natürlich auch die Inflation, bei uns ist extrem viel, sehr viel teurer geworden. Wir haben sehr viel Personal verloren, das heißt bestimmte Bereiche, so Ton-, LichttechnikerInnen zum Beispiel, sind Mangelware im Grunde. Dann sind da natürlich auch die Honorare hochgegangen. Was auf der einen Seite total fair ist und nachvollziehbar ist, auf der anderen Seite für uns aber ein Problem ist.
Wo sind die ganzen Leute denn hin?
Das ist echt eine wirklich ziemlich gute Frage. Ich habe auch mit vielen, vielen anderen Branchen gesprochen. In der Filmbranche sieht es wohl genauso aus. Die vermissen auch die Leute. Also zum einen sind Leute, glaube ich, tatsächlich irgendwie so in die Pflegebereiche gegangen, weil es halt da in der Corona-Zeit massiv Probleme gab. Also es sind ja gerade viele aus unserem Event-Kulturbereich in die Impfzentren gegangen und von da dann weiter. Aber gerade viele Solo-Selbstständige haben offensichtlich versucht, eine Festanstellung irgendwo zu bekommen.
Sie wissen es ja auch, Philipp, ne? Also bei uns arbeiten inzwischen drei Leute, die einen Gastro-Background haben. Ja. Das war jetzt Gastronomie, Hotellerie, aber auch ein Koch. Also das ist natürlich schon, ja, dass die Leute da eine Festanstellung wollen, wenn sie sich bis jetzt immer gut über Wasser halten konnten mit coolen Jobs hier und da, die es jetzt aber zwei Jahre lang nicht gab.
Ich glaube, die Festanstellung ist das eine, also die Sicherheit. Das andere ist, dass viele irgendwie gemerkt haben, dass Nachtleben doch ganz schön anstrengend ist. Ist es halt natürlich auch. Es ist mega cool, aber es ist tatsächlich super anstrengend. Ja. Und es ist halt auch nicht unbedingt beziehungsfördernd. Also wir haben einige, die gesagt haben, so, die sind zwar immer noch im Eventbereich, aber die machen jetzt so Ton für Tagungen oder Licht für Messen oder so. Und wenn wir uns dann unterhalten, sagen die so, ja, ey, ist voll krass langweilig, aber ich bin dann und dann zu Hause, mein Freund oder meine Freundin findet es voll super, ich habe weniger Stress. Also da kommen so ganz viele Faktoren zusammen. Das Gute ist aber, dass wenn diese Leute dann mal doch nachts einspringen, weil man einfach niemanden findet und die sagen, okay, einmal kann ich das machen, dann sieht man schon, dass es bei uns echt was Besonderes ist und die dann auch da stehen und sagen so, Mann, das ist schon echt geil. Also wenn mal wieder Not am Mann ist, frag ruhig.
Morgen.
Zum Beispiel. Also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass der ein oder die andere noch zurückkommt.
Und kommt da eigentlich eine Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, Jugend nach? Also gibt es sozusagen da Nachfrage? Weil die haben jetzt auch zwei Jahre zu Hause gesessen. Jetzt so die 18-Jährigen, die jetzt von der Schule kommen oder irgendwie eine Ausbildung machen würden, kann man das schon absehen?
Ja, ist tatsächlich schwierig, weil also zum einen ist es so, dass wir natürlich auch bemerken, dass so grundsätzlich auch schon vor der Corona-Pandemie, also die Clubbetreibenden und die Leute in Verantwortung eher älter werden und nicht unbedingt jünger und da weniger Leute nachkommen, ist halt auch viel schwieriger, heutzutage einen Club aufzumachen als vor 25 Jahren. Da war das ganz einfach. Da hast du halt geguckt, wo steht was leer, dann bist du da reingegangen, hast eine PA reingeschleppt und hast eine Party veranstaltet. Das ist natürlich heute unmöglich. So, also heute sitzt du irgendwie vor 395 Millionen Regeln und Gesetzen und Auflagen, brauchst einen Businessplan, dieses und jenes und das ist schwieriger. Und was so die Gäste angeht, das ist auch so ein bisschen schwierig, weil wir natürlich irgendwie diese zwei Jahre irgendwie verloren haben und die jungen Leute, die damals halt 2020 gerade so 18 geworden sind und wahrscheinlich irgendwie ein Jahr, zwei Jahre extrem darauf gewartet haben, dass sie endlich in den Club dürfen, haben sich jetzt zwei Jahre irgendwie anders amüsiert und die müssen wir jetzt erstmal wieder erreichen, weil die halt auch gesehen haben, so, okay, man kann halt auch irgendwie was anderes machen und die wissen halt noch gar nicht, was sie verpassen. Also die müssen wir irgendwie zurückkriegen.
Wie kriegt man die zurück? Also jetzt sind wir ja schon ein bisschen bei den Gästen, aber nochmal zurück zu den Mitarbeitenden. Du machst das ja schon ziemlich lange. Du hast da aber auch in die, ich sag mal, seriöse Welt reingeschaut. Du hast erst eine Ausbildung gemacht zur Bankkauffrau, habe ich gelesen.
Ja.
Was war für dich wann war der Moment, wo du gesagt hast, das ist das, was du für dein Leben machen möchtest? Ja, und was macht den Reiz einfach aus, Nacht für Nacht zu stehen und an dem Wochenende?
Also bei mir war es tatsächlich ein Zufall. Also das war jetzt überhaupt nicht mein Plan. Ich habe tatsächlich eine Bankausbildung gemacht. Ich wollte eigentlich ursprünglich was anderes machen in so einem dualen Studium in Richtung Betriebswirtschaft. Ich komme aus einer Kleinstadt aus Westdeutschland. Und da hatte man so Anfang der 90er irgendwie jetzt nicht so die krassen Visionen, was man alles Tolles machen kann. Also da gab es irgendwie nur...
Icon aufmachen.
Ja, genau. Also da gab es halt nur irgendwie so Arzt, Jurist, Polizei, so, das sind so die, und BWL, das waren so die gängigen Sachen, die irgendwie meine Klassenkameradinnen gemacht haben. Ja, und dann bin ich aber der Liebe wegen nach Berlin gegangen, habe eine Bankausbildung gemacht, habe dann Kommunikationswissenschaften studiert und wollte eigentlich immer so in Richtung Film und Medien was machen. Habe ich auch ganz lange, immer parallel allerdings zum Clubleben, habe ganz lange für die Deutsche Welle in den Nachrichten und dann in der Wirtschaftsredaktion beim Fernsehen gearbeitet und dann irgendwie ein paar Jahre Projektmanagement in Afrika gemacht für so Ausbildungssachen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Und habe aber damals, 97, meinen auch noch jetzigen Freund kennengelernt, der das Icon gemacht hat. Das hat gerade angefangen, also der hatte das 96 sozusagen gegründet und dann so on-off-mäßig Veranstaltungen gemacht. Seit Sommer 97 dann regulär und Ende 97 haben wir uns kennengelernt. Und der brauchte Hilfe und war auf der Suche nach einem Partner. Ich hatte zwar damals überhaupt gar kein Geld, und also um da irgendwie zu supporten, aber er brauchte halt eben auch irgendwie organisatorische, logistische Unterstützung. Und dann habe ich gesagt, so, nee, das kann ja jetzt nicht so schwer sein, so ein paar Barleute da irgendwie einzuteilen. So, und seitdem bin ich Clubbetreiberin.
Und ist es schwer, Barleute einzuteilen?
Nee, ist nicht so schwer. Ist aber trotzdem ziemlich nervig, wenn man, also bei uns ist es halt, wir haben ein sehr kleines Team schon immer gehabt und auch jetzt. Was wirklich total toll ist, weil es halt sehr familiär ist, weil man sich aufeinander verlassen kann, weil jeder für den anderen irgendwie auch einsteht und einspringt. Aber es hat halt natürlich zur Folge, dass wenn dann gerade jetzt so in Zeiten von Corona Leute dann krank werden, dann wird es halt echt ein bisschen eng. Mhm. Trotzdem überwiegen die Vorteile eines kleinen Teams, wie ich finde. Deswegen struggle ich dann halt mit diesem Personalplan, aber ist schon okay. Ich mache auch selber nach wie vor viel Bar und mache das auch total gerne. Oder ich mache Tür oder Kasse oder so.
Also ist mein erstes Takeaway, was so die für die Leute mal das Handy mit der Tinder-App weglegen und mal wieder in den Club gehen und auch mal links und rechts zu schauen, was es da für nette Leute gibt. Vielleicht dann auch mal dort anfangen zu arbeiten. Ich habe es gemacht, also ich habe aufgehört im Club zu arbeiten, als ich in Florenz war. Da hatte ich für so einen kleinen Club gearbeitet und Flyer verteilt und die Leute dann irgendwie von der Straße und dann reingeholt. Und es war ein tolles Team, hat riesig, riesig Spaß gemacht. Und man lernt ja auch Leute, Land und Leute kennen. Also das ist jedenfalls für die Leute, die im Ausland sind, immer ganz, ganz spannend. Wir sehen ja auch in Berlin und sowieso auch in ganz Deutschland viele ausländische, englisch sprechende Mitarbeitende. Wie weit ist das ein Thema? Ist das vielleicht ein Pool, wo sich's lohnt zu schauen oder wo man vielleicht noch Personal herbekommen könnte?
Ja, es ist sicher. Also grundsätzlich arbeiten ja oft irgendwie Studenten und Studentinnen bei uns. Ich glaube, das war auch zum Beispiel ein Problem, dadurch, dass ja auch die Uni in der Corona-Zeit irgendwie online stattgefunden hat und offensichtlich ja auch viele Leute zurückgegangen sind, da wo sie hergekommen sind, um bei den Eltern zu wohnen, um Geld zu sparen. Das heißt, da hat man auf jeden Fall auch Leute verloren. Also ich sehe bei uns im Laden, dass immer mehr Leute jetzt auch wieder fragen an der Bar. Also die sind also Gäste von uns, die dann sagen so, hey, ist voll cool hier, ich komme hier gerne hin. Sucht ihr eigentlich noch Leute? Ich hätte Lust, irgendwie so 2-4 Mal im Monat an der Bar zu arbeiten. Also ich bin eh grundsätzlich ein positiv denkender Mensch. Ich glaube schon, dass man die Leute zurückbekommt. Es braucht aber tatsächlich seine Zeit, weil eben viele Leute so auch so aus dem Rhythmus sind, beziehungsweise so einen, ich sag jetzt mal, so einen normalen, spießigen Rhythmus gefunden haben. Also so 9-to-5-mäßig und die Nacht. Absolut. Es gab halt keine Nacht mehr in der Corona-Zeit. Also zumindest nicht für die meisten, insbesondere beim Arbeiten. Und da muss man halt so ganz langsam wieder zurückkommen. Und ich glaube, es geht wirklich so ein bisschen auch ums Blutlecken. Also die Leute, man muss die Leute in den Club bekommen, damit die das Gefühl erleben. Weil dieses Gefühl im Club, wenn du auf einem Konzert bist oder auf einer Party bist, das ist aus meiner Sicht einfach wirklich was ganz Besonderes. Und das kann man auch nicht irgendwie nachstellen oder nachempfinden oder irgendwo anders erleben. Das ist wirklich so ein ganz einzigartiges Gefühl. Und wenn du da dann Teil von bist, ist es halt natürlich eigentlich ziemlich cool.
Also wir hatten ein Event mit der Firma, mit einer Kanzlei aus Holland zusammen, wo wir versucht haben, ein bisschen Techno ins Homeoffice zu bringen. Aber das, ja, es war cool. Es war auch, ich glaube, es haben sich auch viele gefreut, dass es das gab. Aber es ist natürlich aus der Sonos-Box oder gar aus dem Laptop alleine.
Es gab ja ganz viele Versuche, virtuelle Sachen zu machen. Ich finde das auch gut, dass man das probiert. Und das hat bestimmt auch Vorteile auf der einen oder anderen Ebene, dass man halt, wenn man solche virtuellen Clubs hat, dass man dann eben ganz easy Leute aus Asien, Neuseeland, Mexiko, woher auch immer irgendwie kennenlernt, ohne dass man irgendwie durch die Welt fliegen muss. Mhm. Aber ich sehe das einfach jede Nacht bei uns im Laden. Das ist wirklich...
Es tropft nicht von der Decke.
Das ja, ist so. Es tropft nicht von der Decke. Paul und Dück, ne? Ja, okay. Und dieses analoge Miteinander sein. Ich finde das auch ehrlicherweise total wichtig in der heutigen Gesellschaft, wo immer mehr Leute tatsächlich irgendwie so autark vorm Rechner sitzen und sich beballern lassen aus dem Internet und auch anfangen nicht mehr wirklich zu filtern, was sie da lesen und was sie da sehen. Und ich finde, ich halte das für unfassbar wichtig, dass man analog auf Menschen trifft und ins Gespräch kommt. Und das geht in der Nacht extrem gut, weil im Club irgendwie so ganz viele Hürden einfach wegbrechen. Also da ist dann auch ehrlicherweise scheißegal, was du tagsüber machst, wo du herkommst und so weiter. Man lernt sich einfach kennen, man liebt die gleiche Musik, man fühlt den gleichen Bass und ist dadurch auf so einer Ebene und realisiert einfach, dass es neben dir selber halt noch andere Leute gibt, die andere Probleme haben, eigene Sachen machen, Ideen haben, Visionen haben und so.
Ja, das ist sicherlich auch das Verständnis fördert. Ja, also nur wenn man miteinander redet, wenn man auch weiß, mit wem man es zu tun hat, kriegt man auch ein Gefühl dafür, wie die Leute ticken. Das ist mein Versuch, ein bisschen überzuleiten zum Thema Lärm, wo das ja auch ganz, ganz wichtig ist. Ja, und die über die Anwohnenden zu sprechen und die Probleme, die da ja auch Clubs und Veranstaltende bekommen, sowohl in Berlin in der Stadt selbst, aber auch auf dem platten Land. Mhm. Die Leute haben sich einfach dran gewöhnt in 2 Jahren Pandemie, dass es ruhiger geworden ist. Die schlafen auch in der Stadt mit offenem Fenster und finden das ganz toll. Sind vielleicht auch zufrieden damit, dass sie sich ein Festival nach Hause streamen können oder gar nicht mehr in den Club müssen, um sich DJ auf ihren 75-Zoll-Fernseher holen. Das reicht ihnen vielleicht und um 10 Uhr wollen die aber Ruhe und schlafen gehen. Wie ist da so dein Eindruck? Ist es so, dass die Leute empfindlicher sind oder sind sie vielleicht sogar entspannter geworden und freuen sich, dass es wieder losgegangen ist? So.
Also was wir hören, ist, dass die Leute deutlich empfindlicher geworden sind. Das ist auch das, was uns die Verwaltung und die Ämter spiegeln, dass es in Ecken, wo es nie Probleme gab, also wo bestimmte Sachen einfach schon ewig sind, sei es jetzt Clubs, das betrifft aber auch die Gastronomie, also so Außengastronomie, Cafés, Bars. Es gibt um Längen mehr Anzeigen wohl bei den Umweltverwaltungen und dann ist es, gut, ihr seid jetzt Anwälte und freut euch vielleicht, aber die Leute klagen ja auch sehr viel schneller tatsächlich. Und ich weiß von einer Umweltverwaltung, wo tatsächlich die Mitarbeitenden bedroht worden sind, von bestimmten Menschen, die in der Nähe von etwas gewohnt haben, wo die Umweltverwaltung eine Ausnahmegenehmigung erteilt hat, damit in der Corona-Zeit etwas hat draußen stattfinden können für die Menschen, also eine Kulturveranstaltung. Und da haben sich Anwohnende beschwert und nicht zu Recht dann in dem Fall, weil es eben diese Ausnahmegenehmigung gab. Und dann sind die Leute halt da auf das Amt losgegangen.
Warum soll es da anders sein als überall sonst in allen Bereichen, dass die Meinungen extremer werden und dass das Verständnis für die anderen geringer wird? Ne? Das ist natürlich schon so. Philipp, vielleicht mal kurz, ich meine, dieses Thema ist ja jetzt nicht neu, es mag dann jetzt nochmal intensiver werden, aber wie löst man das denn, sagen wir mal, rechtlich? Ich meine, dass es in Berlin Clubs gibt, ist ja nun schon sehr lange so und dass es Nachbarn gibt, ist auch schon sehr lange so, aber wann muss ich denn dulden, dass es dort einen Club gibt? Wie ist denn da so generell die Regel?
Ja, also muss man vielleicht unterscheiden einmal in die Clubs und der Betrieb, der Clubbetrieb selbst, da sind dann, da sollte dann ja nicht allzu viel rausdringen. Wenn es dann aber doch zu Körperschallübertragung kommt in angrenzende Wohnungen, dann haben die Clubs, glaube ich, schon ein Problem, weil natürlich erstmal grundsätzlich alle einen Anspruch haben auf ihre Nachtruhe, ja, so ab 22 Uhr dann auch in Ruhe schlafen zu können. Etwas anderes sind die Besucher, die werden auch zu den Betriebsgeräuschen gezählt, die dann an der Tür stehen. Im Icon war das ja auch, ja.
Da war es das einzige Problem am Ende.
Das berühmte bitte seid leise, die Anwohner, Schild an der Tür. Ja.
Aber das ist halt wirklich schwer in den Griff zu bekommen. Wird aber dem Betrieb zugerechnet. Mhm. Da gibt's einfach Grenzwerte, die eingehalten werden müssen, die dann gar nicht in der Wohnung mehr gemessen werden. Und das ist auch so ein bisschen absurd, sondern tatsächlich vor dem geöffneten Fenster. Man kommt da aus der TA Lärm, da gibt's Grenzwerte, die orientieren sich wiederum an den einzelnen Gebietstypen. Und da kann man trefflich und lange drüber streiten, ob das noch Sinn macht. Ja, dort mit sowieso relativ geringen Grenzwerten nachts zu arbeiten, aber dann auch noch zu sagen.
Insbesondere draußen vor dem Fenster anstatt.
Ja. Draußen vor dem Fenster, ja, und dabei vollkommen unberücksichtigt bleibt, was das für ein Fenster ist. Also wenn das ein Neubau ist, ja, mit einer Top-Schallisolierung und man drin nichts mehr hört, ja, dann braucht es diesen Schutz außen eigentlich nicht. Was ist TA-Lärm? Die technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, kurz TA-Lärm, ist eine Verwaltungsvorschrift, die bundesweit gilt. Sie soll dem Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche dienen. Die TA-Lärm ist in Genehmigungsverfahren von Gewerbe- und Industrieanlagen anzuwenden. Bei Clubs und Festivals wird sie aber auch herangezogen. Die Norm gilt dagegen nicht für Straßenverkehrslärm, Fluglärm oder Sportlärm und auch nicht bei manchen landwirtschaftlichen Anlagen und Tagebauen.
Sofern das Fenster geschlossen ist.
Sofern das Fenster geschlossen ist, aber.
Auch da, wie es immer ist, ne? Ich meine, wenn die Vorstellung ist, ich komme aus der westdeutschen Kleinstadt, habe da immer mit offenem Fenster geschlafen und ich bin extra hierher gezogen wegen des grünen Innenhofs und dann schaltest du da von hinten her, deshalb will ich das und die Gerichte würden sagen, ja, darfst du auch, weil die TA Lärm das so vorsieht, dann ist es natürlich schlecht. Also für die.
Das ist schlecht. Und tatsächlich ist der Anknüpfungspunkt in diesen Regelwerken auch, dass man davon ausgeht, dass alle in Deutschland Lebende mit offenem Fenster schlafen können und sollen. Ja, das kann ich mir selber gar nicht vorstellen. Also auch mit Blick auf meine oder mit Ohr auf meine eigene Wohnsituation. Also wir können nie mit offenem Fenster zum Innenhof schlafen. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch beiden?
Inzwischen geht, ich wohne ja in der Bergmannstraße und bei uns ist ja tatsächlich jetzt abends leiser, weil dort die Durchfahrtssituation eine andere ist und kein Mofa mehr sich über die Schwellen traut.
Ist ein bisschen wie bei uns. Ich wohne in der Wrangelstraße, schlafe im Vorderhaus, nach vorne raus. Auch wir haben eine verkehrsberuhigte Situation, aber ich kann zum Beispiel nicht mit offenem Fenster schlafen, weil direkt neben uns ist eine Kirche. Und ehrlicherweise, wenn diese Kirchenglocken Sonntag früh um 9 oder so losgehen, das ist für mich mitten in der Nacht, weil ich arbeite Samstagnacht. Ich bin halt erst um 8 im Bett. Wenn diese Dinger da um 9 Uhr loslegen, dann selbst mit meiner Altbau-Doppelverglasung stehe ich im Bett. Also ich könnte unmöglich mit offenem Fenster schlafen.
Das alte liturgische Geläut. Da gibt es unendlich Gerichtsentscheidungen dazu, wann Kirchen läuten dürfen und ob sie nur die Zeit schlagen dürfen oder auch andere Dinge.
Also bei uns heiraten offensichtlich unfassbar viele Leute in dieser Kirche und diese Kirchenglocken bimmeln irgendwie eigentlich immer.
Ja, auch das ist ja, also interessant, dass der Lärm unterschiedlich beurteilt wird und als adäquat angesehen wird. Ja, also Kirchenlärm, Verkehrslärm, der nachweislich krank macht, wird in einem viel größeren Maß hingenommen. Und da schaut man auch dann da nicht mehr, was ist vor dem Fenster, sondern da guckt man dann eher, was passiert hinterm Fenster. Also da könnte man durchaus auch mal angreifen. Aber ich fand es interessant, wir waren ja in Dortmund auch zusammen auf dieser Stadt nach 8-Konferenz. Und da ging es auch um diese Fragestellung. Und da habe ich das Publikum gefragt, wer denn mit offenem Fenster schläft. Und das waren ja wirklich Vertreter aus dem Club- und Kreativbereich. Da waren Nachtbürgermeister dabei, da waren Verwaltungsmitarbeiter da, Hochschulgelehrte. Und es waren tatsächlich schätzungsweise 80-85%, die gesagt haben, dass sie mit offenem Fenster schlafen. Und das hat mich wirklich überrascht. Und
Ich finde es ja, die Diskussion ist ja eigentlich schon deshalb absurd, weil es ja Jahreszeiten gibt, wo man wahrscheinlich nirgends mit offenem Fenster schläft. Also dass jetzt sozusagen der Standard ist, gut, vielleicht gibt es die dicken Steppdecken oder so, aber dass der Standard ist, dass die Fenster offen sind, ist doch, ich meine, wenn draußen minus 5 Grad sind, schläft doch niemand ernsthaft mit offenem Fenster. Also meine Eltern vielleicht.
Ich glaube, wir haben auch noch ein anderes Problem. Also wir, das Problem, was wir halt sehen, sind halt insbesondere so diese tiefen Frequenzen, die eben auch durch das geschlossene Fenster quasi in die Gebäude eindringen, die man auch schlecht messen kann. Also wo dann einfach die Menschen, die da wohnen, das Gefühl haben oder das irgendwie merken, es ist aber schlecht messbar. Und das eigentliche Problem ist, dass unsere Freiräume halt einfach flöten gehen. Also insbesondere in urbanen Gebieten durch Verdichtung wird es halt immer enger. Und dann haben wir hier in Berlin, sieht man das ganz besonders gut. Normalerweise ist es ja so, dass sich Clubbetreibende oder Leute, die einen Club aufmachen wollen, die suchen sich halt einen Ort, wo sie niemanden stören. Weil wir sind ja nicht bescheuert. Wir gehen ja nicht irgendwo hin, wo zigtausend Leute wohnen, wo man einfach weiß, das gibt ein Problem. Also man sucht sich oder hat sich früher etwas gesucht, wo man Freiraum hat, wo man experimentieren kann, wo man Sachen machen kann. Und dann wird es da aber irgendwie bunt und interessant. Dann kommen die jungen Leute und mit den jungen Leuten kommen dann irgendwann die Investoren, die dieses Gebiet für sich entdecken, fangen an zu bauen. Und dann ist es in der Regel halt aber relativ teuer. Und dann ziehen da eben Leute ein, die irgendwie in einer poschen Gegend wohnen wollen und das halt alles mega cool finden, aber gleichzeitig um 22 Uhr ihre Nachtruhe wünschen. Und
spätestens, wenn sie mit dem Studium fertig sind.
Genau, das ist das klassische Prenzlauer Berg-Problem.
Da spätestens, wenn die Kinder dabei sind.
Genau, das ist das typische.
Kinder, das versteht doch jeder, dass die schlafen.
Genau, und das ist halt einfach das Problem. Und das kollidiert dann massiv. Und dann haben wir halt, liegt der Schallschutz sozusagen auf unserer Seite. Also wir als Clubbetreibende haben dann dafür Sorge zu tragen, dass die da neu zugekommen sind, also wenn das jetzt eine Neubebauung ist, war das halt früher immer so. Man hat dann da gebaut, ohne Rücksicht auf Verluste und hinterher festgestellt, huch, da ist ja ein Club, das funktioniert ja nicht. Und dann muss der Club agieren, reagieren und irgendwie versuchen, Schallschutz zu installieren. Und das ist sehr teuer. Deswegen sind wir total froh, dass wir hier in Berlin den Schallschutzfonds haben, worüber wir über Fördergelder solche Schallschutzmaßnahmen umsetzen können. Das ist ein Riesengewinn. Wir versuchen das auch gerade auf der Bundesebene zu implementieren. Natürlich in der aktuellen Zeit, wo sehr viel Geld für sehr viele andere Dinge ausgegeben werden muss, extrem schwierig. Aber in Berlin hat es vielen von uns halt sehr geholfen und diesen Fonds gibt es auch noch. Das hilft zumindest.
Sprich, man isoliert den Club. Das ist
Sofern das halt möglich ist. Meistens ist das ja nicht dein Eigentum. Wir sind ja meistens zur Miete, aber oft kann man Dinge machen. Wir haben das beim Gretchen zum Beispiel auch gemacht. Wir haben die komplette Südseite ertüchtigt mit Schallschutztüren und entsprechende Mauerwerk, weil wir da ja jetzt, wie im Icon damals auch, heranrückende Wohnbebauung bekommen und das halt unser Club-Todesurteil gewesen wäre mit der aktuellen Außenwand. Und das konnten wir jetzt über den Schallschutzfonds ertüchtigen, dass man diesen, wir sprechen nicht so gerne von Lärm, wenn wir über Musik reden, wenn man diese Geräusche sozusagen, die hat man jetzt nicht und damit stören wir die zukünftige Wohnbebauung nicht. Anderes Problem sind aber nach wie vor die Leute, die halt zu uns kommen und wieder weggehen. Und wenn sie weggehen und dann möglicherweise noch so ein bisschen betrunken sind, ist halt schwierig. Die Leute sind, selbst wenn sie nicht betrunken sind, wir sehen das bei uns immer, die sind oft so euphorisiert, wenn sie aus dem Club kommen. Ja, das sind
diese Schallspitzen dann einfach.
Ja, die sind dann auch einfach laut. Die sind
Ruf vor Freude und dann fällt noch was aus der Hand.
Das
sind ja
immer die anderen. Das ist halt so, ne? Wenn du,
genau. Aber dieses Schallschutzprogramm bräuchten wir dann, also auf Bundesebene, sagst du, seid ihr dran, da auch Mittel freizumachen. Scheint für mich ein total nachvollziehbar, vernünftiger Weg, weil also einerseits natürlich für die bestehenden Clubs, aber auch um die sich jetzt auftuenden Nischen wieder zu füllen. Ich meine, man muss ja nur mal durch die Innenstädte gehen. In Berlin fällt einem das noch nicht so auf, aber geh mal durch die westdeutschen Kleinstädte, die
Innenstädte. Osnabrück.
da ist es teilweise auch ganz, ganz traurig, dass die ganzen Läden leer stehen, wo sich ja Zwischennutzung anbietet, wo vielleicht auch gar nicht mehr so viele Leute wohnen. Also es sind ja wirklich, da tun sich ja Flächen auf. Ist das nichts, was man nutzen kann? Oder?
Doch, wir haben das auch im Kopf. Also wir bearbeiten das Thema auch auf der Bundesebene. Ich bin ja auch im geschäftsführenden Vorstand der Livecom, das ist unser Bundesverband. Das machen wir schon. Wir sind auch im Austausch mit dem Deutschen Städtetag und mit lauter solchen Sachen. Und ich bin auch in so einem Beirat, die sich genau mit, das ist, glaube ich, vom BMWI meines Erachtens, Das ist so eine Gruppe von Leuten, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Wie ist das, diese Verödung der Innenstädte? Wie kann man das verhindern? Und Corona hat ja da auch noch mal irgendwie gut zugetan, dass die Leute sich noch mehr umgeguckt haben und immer mehr Dinge eben online bestellen und gar nicht mehr in die kleinen Läden gehen. Dann hast du halt, wird eh alles, die Mieten werden viel teurer, die kleinen Läden können sich nicht halten. Dann hast du nur noch Ketten, so dieses typische, was ich persönlich total schrecklich finde und vielen anderen Leuten leider gar nicht auffällt. Also diese Verödung der Innenstädte, ist ein Lebensqualitätsproblem natürlich auch. Und ich glaube schon, dass man über Clubkultur da viel machen kann, weil man sieht es in Berlin, wo immer wir hingegangen sind mit unseren Läden, damals in Ostberlin, wo nichts war, wo es echt tot war, wo alles verrottet war und all und grau, haben wir es halt bunt gemacht und zum Leben erweckt. Und ich denke, das geht auch mit Innenstädten. Nur, dass man eben gucken muss, sind Clubs da zulässig? Jetzt reden wir über die Baunutzungsverordnung, die wir ja versuchen, auf der Bundesebene zu verändern.
Was ist die Baunutzungsverordnung? Bei der Baunutzungsverordnung, auch Bau-NVO genannt, handelt es sich um eine vom Bund erlassene Rechtsverordnung zum öffentlichen Baurecht. Aus der Baunutzungsverordnung ergibt sich, in welcher Art und Maßgabe ein Grundstück baulich genutzt werden darf. Die Bau-NVO sieht verschiedene Gebietsfestsetzungen vor. Ein paar Beispiele sind reine Wohngebiete, Gewerbegebiete und Industriegebiete. Das Gebiet, das am häufigsten vorkommt, ist aber das Mischgebiet. Je nach Einordnung des jeweiligen Gebietes dürfen nur bestimmte Baugenehmigungen erteilt werden. In allgemeinen Wohngebieten sind beispielsweise Vergnügungsstätten nicht genehmigungsfähig, Anlagen für kulturelle Zwecke aber sehr wohl.
Da gibt es einen Beschluss aus dem Bundestag, der leider nicht umgesetzt wurde. Da arbeiten wir jetzt
noch dran. Bislang noch nicht. Ne? Also das ist ja ein Entschließungsantrag noch aus der letzten Legislatur.
Mhm. Ja, der Seehofer hat es halt einfach nicht umgesetzt.
Genau, also das noch vielleicht zum Hintergrund. Also es gibt ja ein parlamentarisches Forum
für
Clubkultur, genau, wo sich Parlamentarier aus allen Fraktionen zusammengetan haben.
Aus allen demokratischen Fraktionen, natürlich. Sehr wichtig.
Ganz wichtig. Also die AfD ist nicht dabei.
Genau.
Ja, was gut ist. Und die haben an den Antrag gerichtet, dass die, also über den Bundestag, dass Clubs nicht mehr als Vergnügungsstätten eingeordnet werden sollen, sondern als Kulturstätten.
Mhm.
Ja, was zwei Effekte hat eigentlich. Also das erste ist, die Clubs stehen dann nicht mehr auf einer Stufe mit Spielhallen und Bordellen,
mhm,
ja, was so die typischen Vergnügungsstätten sind. Und dann hat es natürlich auch rechtliche Implikationen, weil vor allen Dingen bauplanungsrechtlich Clubs dann einfacher zu genehmigen sind. Ja, es gibt ja gewisse Gebietstypen, da würden Vergnügungsstätten einfach nicht zulässig sein.
Genau.
Ja, was natürlich auch in den Innenstädten immer
genau
ein Thema ist. Ja.
Dafür ist das halt zum Beispiel wichtig. Und das ist auch, also es geht aber natürlich, also für uns geht es bei dieser Änderung der Baunutzungsverordnung ganz klar eben auch um das Image, dass wir halt, und das ist auch wichtig für Leute, die in Verwaltungen arbeiten, die mit Anwohnenden zu tun haben, die uns manchmal eben wenig Verständnis entgegenbringen, weil es eben Menschen gibt, die, wenn die nie mit Clubkultur sozialisiert sind, die haben überhaupt gar kein Gefühl dafür, was wir machen, warum wir wichtig sind, warum wir eine Daseinsberechtigung haben und welche gesellschaftliche Aufgabe wir erfüllen. Und dann, wenn die dann mit dem Vergnügungsstätten / ist das gleiche wie Bordelle, Spielcasinos um die Ecke kommen, ist es für die Verwaltung natürlich total schwer. Also die Verwaltung wären sehr dankbar, wenn das kommen würde, weil sie dann auch nochmal ein Argument haben, um uns zu unterstützen. Ich sage das deshalb, weil man manchmal das Gefühl hat, dass so die Verwaltung auch so massiv gegen uns sind. Das ist ganz oft gar nicht der Fall. Also da gibt es viele Menschen in der Politik und eben auch in der Verwaltung, die uns gerne unterstützen wollen würden, aber weil die Rechtslage bei manchen Sachen eben einfach so grottig alt ist und so schlecht für uns.
Bei den Urteilen immer absurd, was denn dafür Vergnügungsstätte, sagt ja auch eigentlich kein normaler Mensch mehr.
Ja,
so steht es halt im Gesetz und dann Anlage für kulturelle Zwecke ist auch ein bisschen schräg.
Ja, aber da kommt zumindest das Wort Kultur drin vor, das hilft uns schon.
Vielleicht müssen wir da noch 20 Jahre warten, bis die Verwaltungsrechtler, die jetzt in den Clubs unterwegs und dann an den höchsten Verwaltungsgerichten unterwegs.
Wobei sich ja für die Anwohnenden nicht so viel ändert. Ne? Also ob das jetzt eine Vergnügungsstätte ist oder eine kulturelle Einrichtung, wenn dort Lärm ist, ne, dann muss man halt eine Lösung finden, wie das halt nicht stört.
Genau.
Ja, und dass die Verwaltung dort bisweilen in manchen Städten positiv ist, ja, als Alternative zu graue Schaufensterscheiben, die eingeschlagen sind in der Innenstadt, dann das ist ja irgendwie dann schon auch klar. Ne? Bloß ja. Das muss man dann wahrscheinlich auch offen kommunizieren und mit den Leuten sprechen. Ne?
Ja, und wir sprechen selber eigentlich immer lieber über den Kulturfaktor oder diesen gesellschaftspolitischen Faktor, klar, den wir als Clubkultur mitbringen. Aber am Ende sind wir natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor. Wir sind Wirtschaftsbetriebe. Wir müssen wirtschaftlich arbeiten, weil wir bisher außerhalb von Corona nicht irgendwie subventioniert oder gefördert werden. Das muss sich übrigens dringend ändern in der Zukunft, weil es so nicht mehr weitergehen kann aufgrund der aktuellen Situation. Aber wir bringen natürlich auch Geld in die Städte. Also jetzt nicht nur, dass wir die Stadt an sich beleben, aber die Berlin ist deshalb Startup City, weil Berlin so eine coole, bunte, schräge Stadt ist. Und das liegt im Wesentlichen an der Clubkultur. Deswegen kommen hier so viele junge Leute hin und deswegen können hier diese ganzen Startups entstehen.
Die Anziehungskraft.
Ja, also die Leute gehen halt hier hin und nicht nach Bielefeld. Und woran liegt das?
Bei Bielefeld könnte ich dir das sagen, aber das würde diesen Podcast bestimmt sprengen. Als Osnabrücker halte ich mich jetzt aber hier zurück. Aber kurz festgehalten, die Politik, ja, angefangen vom Bundestag, hat das ja schon verstanden. Die Verwaltung hängt noch hinterher, aber da gibt's ja auch Bestrebungen. Also die Gemeinden und Kommunen haben natürlich sehr wohl erkannt, wie wichtig es für die Städte und Gemeinden ist, attraktiv zu sein für die jungen Leute, um sie da zu halten. Ja. Das machen die Städte und Gemeinden immer mehr mit NachtbürgermeisterInnen, die sich dann auch darum kümmern, auch Lösungen zu erarbeiten und Kultur und Clubs irgendwo den Raum auch zu geben, sie vielleicht brauchen, Nutzungskonflikte zu entschärfen. Und auf dem platten Land sehen wir das ja auch, dass Gemeinden erkannt haben oder Bürgermeister, dass es doch das Beste ist, Farbe dorthin zu bringen. Gerade in Brandenburg sehen wir das ja viele bunte, alle mitnehmende Festivals statt irgendwie braunen Rechtsrock. Ja, ja, das scheint ja überall angekommen zu sein. Nichtsdestotrotz muss es da ja die nächsten Schritte jetzt irgendwie mal geben. Also ich denke ja mal nicht, dass die Lösung ist, die Nutzungskonflikte zu entschärfen, dadurch, dass ihr euch endlich mal von der Idee verabschiedet, einfach nur nachts zu feiern. Ja, also man könnte ja einfach auch den Clubbetrieb auch von 10 bis 22 Uhr machen und so wie wir uns ja auch damit arrangiert haben.
Wir arbeiten dann nachts, habe ich richtig verstanden.
Ja, also das kann ja jeder dann auch selber gucken, aber vielleicht muss man dann nicht nur sich räumlich neu orientieren, sondern auch zeitlich.
Ja, aber für unfassbar viele Leute hat der Tag halt einfach 24 Stunden und nicht nur 8, wenn die Sonne scheint. Und ich glaube, das ist auch wirklich gut so. Also ich glaube, dass es für viele Menschen wichtig ist, sich in der Nacht zu bewegen und so einen Cut zu machen zum Tag. Dass man einfach mal so umschaltet, abschaltet, sich regenerieren kann.
Ja, war auch nicht, war jetzt kein ernst gemeinter Vorschlag.
Ja, es ist gar nicht so ganz doof. Wir haben ja in der Corona-Zeit, haben viele von uns draußen eben, weil wir eben nur
meine
draußen
Laufstrecke,
Sachen.
Meiner Laufstrecke, Tempelhofer Feld, waren immer Tanzende, die dann
ja.
da.
Ja, und wir, die wir Außenflächen hatten oder haben an den Läden, wir haben ja auch versucht, im Sommer dann Sachen draußen zu machen, um überhaupt was machen zu können. Ja. Wir brauchten immer, also viele von uns brauchten Ausnahmegenehmigungen, die hast du ja auch nur bis 22 Uhr bekommen.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also diese ganzen Festivals, also nicht die ganzen, aber viele, aber auch oftmals die kommerziellen, aber auch alles, was dann im Rahmen der Free Open Air Initiative gelaufen ist, war dann ja immer nur bis 22 Uhr. Ja, also da hat man sich ja schon ein bisschen dran, also gewöhnt würde ich nicht sagen, aber man hat gesehen, dass es auch funktionieren kann. Das könnte ja wenigstens eine Nischenlösung sein. Also sicher nicht für alle, ja, aber
man kann das mal machen, aber das kann aus meiner Sicht nicht die Dauerlösung sein. So, okay. Also die Nacht halt hat schon so ihren eigenen Aspekt.
Auf jeden Fall. Aber trotzdem noch einmal zu den Open Airs. Das ist ja auch ein Sprungbrett für viele nach Berlin gezogene, um sich erstmal einen Namen zu machen. Kommen nach Berlin, wollen auflegen, aber werden irgendwo gesigned. Ja, wird dann erstmal gefragt, was kannst du, was machst du? Und um sich einen Namen zu machen, machen natürlich viele auch dann immer ihre kleinen Festivals. Ja, und da macht die Clubkommission ja auch eine super Arbeit mit der Free Open Air Initiative. Ist, glaube ich, vorhin auch schon kurz angerissen worden. Bei der IHK gibt es dazu immer diesen Workshop, den mache ich ja selber auch seit 2014, habe extra nochmal nachgeschaut, wo dann mein Teil ist, also den rechtlichen Rahmen abzustecken und auch zu helfen, dass sie nicht direkt nach einer Stunde in Konflikt mit den Gesetzeshütern kommen. Macht einen Riesenspaß, ist aber auch wichtig, neben der Möglichkeit, dass sich da die Veranstaltenden Namen machen, ein niedrigschwelliges Angebot zu schaffen. Also es kann sich ja auch nicht jeder den Clubbesuch leisten. Ja, das kostet oft keinen oder jedenfalls im Rahmen dieser Formate keinen Eintritt. Getränke werden auf Spendenbasis oft rausgegeben oder für einen kleinen Taler. Das ist also wirklich eine ganz tolle Sache. Und aber auch da stellt sich die Frage, wo landet man? Ja, wo findet man da nochmal Freiraum? Bleiben wir in Berlin? Gehen wir alle weiter nach Brandenburg? Weiß noch nicht so genau, wo die Reise hingeht. Ich habe das vielleicht noch zur Ergänzung, das Gefühl, dass bei den Festivals war es noch anders als bei den Live-Städten und bei den Künstlern. Also an Künstlern haben die ganzen großen Künstler gezogen. Also auch Depeche Mode war jetzt wieder innerhalb von Minuten ausverkauft. Rammstein verkauft seine Konzerte und Zusatzkonzerte innerhalb von Minuten aus. Auch Seed ist überhaupt gar kein Problem. Die kleineren, weniger bekannten, aber tollen Künstlerinnen sind da schwieriger zu verkaufen. Bei den Festivals genau andersrum. Da haben die großen kommerziellen ziemlich gekämpft und hatten mit Auslastung zu kämpfen. Und die kleinen Nischenfestivals haben viel besser funktioniert. War jedenfalls so mein Eindruck.
Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Also der erste Teil, ja. Also die großen Namen verkaufen die Hallen aus, ihre Konzerte aus. Die kleineren eher weniger. Es brechen oder sind weggebrochen und es brechen immer noch unfassbar viele Tourneen gerade zusammen, weil die Vorverkäufe so schlecht laufen, dass es nicht zu finanzieren ist. Insbesondere wenn das so nachgeholte Konzerttourneen sind, die halt auch noch 2019 kalkuliert worden sind mit den damaligen Preisen. Es hat sich halt alles verändert. Also wenn du überhaupt noch einen Tourbus gerade irgendwie findest, den du mieten kannst, auch das ist schon ein Problem, ist das halt viel teurer, Benzin ist teurer, es ist einfach alles so viel teurer, dass diese Touren sowieso oft defizitär sind. Und wenn sie dann im Vorfeld nicht genügend Karten verkaufen, dann werden sie im Augenblick eben eher abgesagt.
Ja, wie ist denn das eigentlich aus Sicht der Clubs, die jetzt eine 2019er oder 2020er Teil einer Tour sind, die jetzt dreimal verschoben worden ist? Das
gleiche Problem.
Die haben die Preise von damals und müssen jetzt zusehen, wie sie sich finanziell kriegen.
Ist genau das gleiche Problem. Also wir haben ja damals, also du kalkulierst ja.
Klar, die Tickets sind ja auch nicht teurer, wenn du
die Tickets sind ja schon verkauft.
Also die Kohle wahrscheinlich schon geflossen.
Genau, ja. Im Zweifel ist das Geld schon geflossen. In unserem Fall ist das nicht so. Aber du kalkulierst ja, wenn du so eine Tour im Club machst, auch mit den aktuellen Preisen, die du hast. Also das heißt, in dem Fall, wenn wir eine Tour bei uns reinbuchen, dann haben wir den Eintrittspreis so kalkuliert, dass wir halt das, was die Band bekommt, plus das, was unsere Kosten sind, das zusammengerechnet ergibt dann sozusagen den Ticketpreis. Jetzt sind unsere Kosten aber explodiert. Die Techniker sind teurer, alles Mögliche ist teurer, Strom und so weiter und so fort. Das heißt, auf unserer Seite geht die Kalkulation nicht auf.
Und bei der Band kaufen die Leute deswegen auch nicht.
Ja, naja, und vor allen Dingen, es sind ja noch weniger Leute.
Die No-Show-Quote von diesen verkauften Sachen ist in Teilen sehr, sehr hoch. Also wir haben angefangen mit einer No-Show-Quote in der Regel so von so 30%. Das war so März, April, Mai. Dann wurde es etwas weniger. Also das heißt, sind dann mehr Leute mit Ticket gekommen. Jetzt wird es gerade wieder höher. Ich glaube, dass auch Leute krank sind.
Bist du denn deine Karte noch losgeworden gestern?
Gestern wollte ich zu Ayo, bin ich auch nicht mehr losgeworden.
Ja, siehst du, da haben wir die No-Show.
Wegen Corona können die hingehen. Passiert dann einfach. Mhm. Und da stellt sich ja noch ein Folgeproblem für die Veranstaltenden. Ich habe versucht, die loszuwerden und wurde dann aber irgendwann ganz entspannt, weil ich gesagt habe, oh, das wurde ja schon verschoben. Also ich habe ja eigentlich...
Du hast ein Recht der Rückbuchbarkeit.
Genau, ja. Also ich kann die Tickets auch wieder zurückgeben. Muss ich mal drüber nachdenken, ob ich das wirklich mache.
Ja, und das ist ehrlicherweise auch so ein... Das ist so ein richtiges Desaster. Das ist so ein, wie ich persönlich finde, so eine etwas merkwürdige Rechtsprechung auch. Also man hat tatsächlich, ich sage das jetzt laut, 3 Jahre Zeit, seine Konzertkarte zurückzugeben, wenn das Konzert verschoben
wurde.
Und
jetzt sagen wir als Juristen, tut es nicht.
Ja, vielen, vielen Dank.
Heute.
Ja. Weil das ist... Wir haben ja ganz, ganz oft, also sowohl die Konzerte Konzertveranstalter als auch wir Clubs, die selber Konzerte veranstalten, wir haben ja ganz oft sogenannte Türdeals. Also das heißt, die Bands kriegen eine Garantiegage und dann noch prozentual einen Teil von den Ticketumsätzen. Das heißt, und das zahle ich ja aus, wenn das Konzert zu Ende ist. Wenn dann im Nachgang, und das passiert leider im Nachgang, noch 3 Jahre lang Klar. die Leute ihre Karten zurückgeben, dann muss ich das voll bezahlen zu 100%, ja. obwohl ich davon schon 50, 60, 70 oder 80% an den Künstler oder die Künstlerin weitergegeben habe. Das heißt, ich zahle das doppelt.
Und du lebst auch mit der Unsicherheit, du musst die Rückstellung bilden, weil du sagst, okay, wenn nur 30% da waren, könnten theoretisch 70% der Ticketinhaber später noch kommen, und wenn sich da irgendeiner findet und in Zeiten wie diesen findet sich ja da jemand.
Und in Zeiten wie diesen kannst du keine Rückstellungen bilden.
Genau.
So, ne? Also das ist halt wirklich, es ist auf allen Ebenen ehrlicherweise nicht einfach gerade.
Kommen wir wieder zurück zur Ausgangsfrage. Wie kriegen wir die Leute wieder in die Clubs?
Ich glaube, wir brauchen einen langen Atem. Ich habe tatsächlich auch selber kein Patentrezept, weil es ist auch schwierig zu bewerben. Also so früher hat man halt Flyer verteilt und Plakate aufgehängt, als es irgendwie nichts anderes gab. So, dass jetzt hast du halt irgendwie diese Online-Plattform, aber dann wirst du halt überall durch irgendwelche lustigen Algorithmen irgendwie ausgebremst oder
musst du halt viel Geld für die
Werbung. Sehr viel Geld und weißt trotzdem nicht so ganz genau, ob es da ankommt, wo es hin soll.
Gibt's da nicht so die Telegram- oder WhatsApp-Gruppen, wo man immer auf dem Laufenden gehalten wird? Ich glaube, auch die Clubkommission hat da Angebote. Das ist das nur für die
Wir haben verschiedene Telegram- oder WhatsApp-Gruppen, wo wir uns untereinander vernetzen, wo es aber im Wesentlichen eben auch um den Austausch zwischen Clubbetreibenden zum Beispiel geht. Das haben wir haben so eine WhatsApp-Gruppe ins Leben gerufen mit Beginn der Corona-Krise, weil wir einfach alle so viele Fragen hatten und uns gegenseitig halt versucht haben zu supporten. Aber ja, ich glaube, wir brauchen einen langen Atem. Also ich glaube ganz fest daran, dass dieses Live-Erlebnis im Club, sei es jetzt mit Konzerten oder DJs, durch nichts zu ersetzen ist. Und wir müssen einfach lange genug durchhalten, damit jeder und jede irgendwie so einmal bei uns drin war und das auch gecheckt hat und realisiert hat und dann wiederkommt.
Absolut. Kann ich mich nur anschließen, sag's auch nochmal laut zu mir selbst, es wird Zeit, wieder in den Club zu gehen. Den Konzerten hat er schon ganz gut geklappt und den Festivals dieses Jahr. Ja, immunisiert bin ich genug, also kann wieder in den Club gehen. Ich komme gern vorbei auf jeden Fall.
Ja, mach mal.
Ja, prima, Pamela. Das war ein toller Einblick, würde ich mal sagen, in alles, was euch als Clubbetreibende, als Veranstalter, als Eventleute sozusagen betrifft. Bisschen aufs Recht haben wir auch geschaut, aber möglicherweise scheint mir das Thema, klar, Lärm haben wir immer und so weiter, aber gar nicht so sehr das Rechtliche zu sein, sondern die Leute wieder dahin zu bekommen, wo es Spaß macht.
Ja, genau. Vor allen Dingen die Anwohnenden sollten sich nicht beschweren, sondern einfach selber vorbeikommen.
Genau,
und den Gedanken nochmal aufgegriffen, ihr Telefon mit der Tinder-App zur Seite legen und rausgehen ins wahre Leben und schauen, wer da links und rechts neben ihnen steht.
Prima, vielen Dank dir.
Dankeschön.
Damit sind wir am Ende von Folge 30 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien, angekommen. Vielen Dank, lieber Philipp, für deine Mitwirkung hier. Und was hast du mitgenommen heute aus diesem Podcast?
Auf jeden Fall den Auftrag bzw. den Wunsch, mal zu schauen, was es im Gretchen Tolles für uns beide gibt.
Da gehen wir mal hin und machen
die Nacht zum Tage.
Machen die Nacht zum Tage, und zwar in der Nacht.
Statt zu arbeiten.
Ja, genau. Genau, so machen wir es. Ja, Leute, herzlichen Dank, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Freut uns das besonders und wünsche ich mir, dass das dann beim nächsten Mal auch so der Fall ist. Schaut unter herting.fm, wenn ihr alle Folgen nochmal sehen und nachhören wollt. Schaut auch auf unsere Website herting.de wegen der angesprochenen Termine. Es steht wieder einiges an. Ansonsten wünsche ich frohes Genießen, guckt gut durch den Herbst und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Bis dann. Tschüss.